Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Heute habe ich gleich zwei Gäste zu Gast, mit denen ich über Schutz sprechen möchte. Das sind einmal Mariam und Uweis. Mariam arbeitet bei ufug.de, einem Projekt, das Jugendliche für den Umgang mit Hate Speech und Fake News in sozialen Medien sensibilisiert. Und Uweis kommt ursprünglich aus Palästina bzw. Syrien und lebt seit 2015 in Deutschland und macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger im Moment, richtig? Nein, du machst die Schule nach und...
Ich mache gerade Abitur.
Du machst Abitur, aber du arbeitest auch als...
Altenpfleger.
Als Altenpfleger, genau, okay. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch heute mit mir zu treffen und zu sprechen zum Thema Schutz. Könnt ihr mir einmal sagen, wie ihr beide euch kennengelernt habt?
Also ich habe damals in meinem eigenen Verein, beziehungsweise den Verein, den wir gegründet haben 2015, eine Beratung angeboten. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du dich bei mir gemeldet, aber du warst vorher eigentlich auch schon bei einem Sportangebot dabei oder so. Also er hat auf jeden Fall Projekte in unserem Verein wahrgenommen und war ganz am Anfang da und dann hast du dich ein Jahr später auf einmal wieder gemeldet und hattest eine ziemlich spezifische Frage und dann haben wir uns getroffen und das war total lustig, weil er beim ersten Treffen, als er noch den Sport gemacht hat, konnte er kein einziges Wort Deutsch sprechen und als er dann diese Beratung wahrgenommen hat, konnte er fließend perfekt Deutsch sprechen und ich war total baff, weil das waren wirklich nur ein paar Monate dazwischen.
Mhm. Was war das für ein Verein, den du gegründet hast?
Wir haben Jugendliche unterstützt, also geflüchtete Jugendliche unterstützt und haben Bildungsangebote, Beratungsangebote und auch Sportangebote entwickelt.
Genau. Okay, also so soziale Anbindungen, Sportvereine und so weiter.
Genau.
Okay. Also wir sprechen heute über Geflüchtete, beziehungsweise Uweis, du selber bist ja ein Geflüchteter. Da wir eben über Flucht und Asyl sprechen, werden unterschiedliche Begriffe verwendet. Manche sagen eben Flüchtling, manche sagen Geflüchtete, manche sagen auch Asylbewerber, obwohl ich die ganzen Begriffe irgendwie sind, glaube ich, nicht ganz trennscharf. Die meinen, glaube ich, jeweils was Unterschiedliches und viele Menschen, so wie auch ich, haben dann Unsicherheiten, über das Thema zu sprechen, weil wir nicht genau wissen oder weil ich in dem Moment gerade nicht genau weiß, welche Begriffe eigentlich okay sind zu benutzen und welche neutral sind oder welche sogar verletzend gemeint sein können, weil sie kategorisierend wirken oder so. Deswegen wollte ich dich fragen, welche Bezeichnung du eigentlich okay findest. Also wie bezeichnest du dich selber?
Flüchtling ist mir okay.
Du bezeichnest dich als Flüchtling? Okay.
Zum zweiten Mal. Also ich bin eher Flüchtling geboren.
Mhm.
Ich hatte noch nie einen Status gehabt. Ich bin Palästinenser, in Syrien geboren. Und in Syrien, wenn wir einen Personalausweis bekommen, da steht immer ein... Also... Flüchtlingsstatus vor Palästinenser.
Okay. Das heißt, auch in Syrien, wo du gelebt hast, hattest du keine Staatsbürgerrechte?
Nee. Doch, Rechte habe ich, aber ich nicht wie Syrer. Also ich bin nicht Syrer, ich bin Palästinenser, aber in Syrien geboren und gelebt. Wir haben ganz genau wie Syrer gelebt, aber wir haben einen anderen Pass, einen anderen Personalausweis.
Okay.
Und ganz bisschen andere Gesetze halt oder Rechte.
Kannst du beschreiben, inwiefern die sich unterscheiden?
Zum Beispiel, man darf nicht in der Parlament reingehen, also...
Du darfst nicht ins Parlament gewählt werden?
Genau, alles belastend, da muss immer Syrer sein oder Präsident oder irgendwas. Man bleibt immer so ein bisschen...
Das heißt, du warst 15, als du aus Syrien weg bist?
Genau.
Und wo ging es dann hin zuerst?
Zuerst nach Türkei, von Türkei nach Griechenland, von Griechenland nach Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich, Deutschland.
Okay, und dein Ziel war auch nach Deutschland zu kommen, oder?
Mein Ziel war nach Schweden,
weil
meine Tante da war, aber ich bin dann in Berlin gelandet, dann habe ich hier mein Asyl beantragt.
Okay, und wie... war die Reise? Also bist du das alles gelaufen oder getrampt? Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen.
Also ich bin illegal von Syrien nach... Also meine ganze Reise war illegal.
Ja.
Ich durfte nicht nach Libanon reisen, ich durfte nicht nach Türkei reisen. Ich musste das illegal machen. Und ich bin dann mit dem Bus von Damaskus nach Aleppo, nach Nordsyrien gefahren und danach und dort haben wir über die Grenze haben wir ein bisschen gelaufen bis zur Türkei und da haben wir dann, ich habe da 5 Tage geblieben, ich bin da 5 Tage geblieben und danach ging nach Griechenland mit Schlauchboot über Mittelmeer. Ja, und danach weiter halt.
Mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer?
Genau.
Okay.
Es war gefährlich, aber ich war halt. Meine Reise im Schlauchboot hat nur 45 Minuten gedauert. Wir hatten sehr viel Glück.
Okay.
Halbe Stunde von dieser Zeit war ich schlafen. Weil ich total müde war.
Du warst mit dem Schlauchboot auf dem Mittelmeer unterwegs und da hast eine halbe Stunde gepennt.
Genau.
Geil.
Bis die Chefin von Griechenland kam. Ich weiß nicht, was man den nennt.
Grenzpolizei.
Grenzpolizei oder sowas ähnliches. Genau, da ist dann so eine kleine Welle Wasser auf mich gekommen, dann bin ich aufgewacht. Alle waren im Schreien und so. Ich war so, was ist da los? Es war für mich halt total lustig, aber dann sind wir da auf einer Insel gelandet. Und von da geht's weiter nach Athena und von dort halt bis Thessaloniki. Ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Dann mussten wir von Griechenland bis Mazedonien Grenze 50 Kilometer laufen. Das war der erste Tag. So, wir mussten jetzt laufen. 12 Stunden hat es gedauert, 50 Kilometer. Es war am Anfang ein bisschen anstrengend. Danach ging es weiter. Dann weiterlaufen von Griechenland-Grenze, also von Mazedonien-Grenze bis zum 5. oder 6. Dorf in Mazedonien. Danach haben wir einen Zug, also sind wir dann mit dem Zug gefahren bis die Grenze von Serbien. Und danach haben wir weitergelaufen bis zu Serbien und da haben wir so eine Art von Duldung oder sowas bekommen, so ein Stück Papier, wo unser Name steht und dass wir da 2 Tage bleiben dürfen. Ja, und von dort sind wir bis zum Hauptstadt von Serbien gefahren und von dem Hauptstadt zur Grenze von Ungarn und vor so ungefähr 20, 30 Kilometer vor dem Grenze mussten wir dann anfangen wieder zu laufen bis Ungarn und da sind wir dann, also als ich in Ungarn dann war, haben wir mit dem Taxi gefahren bis zum Hauptstadt von Ungarn, von dort dann illegal über Österreich nach Deutschland mit einem Van oder so einer LKW. Da waren wir wirklich so 20 Leute hinten. Wir saßen so komisch und wir mussten dann 6 Stunden die ganze Zeit. Wir konnten nichts sehen, weil es war komplett geschlossen und wir sind nur gefahren bis, ich denke, München oder so.
Okay.
Ich weiß nicht, von dort mit dem Bus nach Berlin.
Und die ganze Zeit, wenn ihr und also jetzt nachts oder so, seid ihr wahrscheinlich nicht ins Hotel eingecheckt, sondern ihr habt
im Wald.
Im Wald gepennt, einfach,
genau.
Also unter freiem Himmel.
Jupp.
Ach, krass.
Das war normal. Und wir hatten oft auch kein Wasser gehabt. Da mussten wir gucken, wo wir Wasser finden. Unterwegs, egal welcher Fluss, egal ist es fürs Wasser, weil wenn man Durst hat, da haben wir unsere Flaschen voll gemacht und wir wussten gar nicht, ob irgendwas in diesem Wasser ist und wie sauber überhaupt ist. Wir haben einfach getrunken. Sonst hatten wir gestorben.
Bist du eigentlich also zu welcher Jahreszeit? War es kalt oder was?
Nö, es war Anfang des Sommer oder Ende Frühling.
Okay.
Ich bin am 18.05. habe ich meine Heimat verlassen. Und ich war dann am 11.06.2015 in Berlin.
Wahnsinn.
22 Tage. Oder, ja, 23.
Und dieser Entschluss, Syrien zu verlassen, wie ist der in dir gereift?
Da ist ja Krieg immer noch, aber es war vorher noch viel anstrengender als jetzt. Und da hat mein Vater gesagt, so, Schluss jetzt, mach deine 10. Klasse zu Ende. Habe ich gemacht, 2 Tage später meinte mein Vater, bitteschön, jetzt reist du. Und am selben Tag bin ich dann, also 2 Tage nach meiner Prüfungsende, bin ich dann aus Syrien raus.
Also dein Vater hat dich quasi losgeschickt.
Genau, wegen Armee, wegen...
Dass du nicht eingezogen wirst.
Genau, eingezogen oder durch irgendeine Kontrolle umgebracht oder egal was.
Aha.
Wegen Geld, wegen alles Mögliche. Und da hatte mein Vater gesagt, er will mich nicht verlieren. So, geh raus. Und da er meinte auch, in meiner Heimat ist keine Zukunft mehr für mich. so, ich muss jetzt die Land verlassen, um eine gute Zukunft für mich zu schaffen.
Mhm.
Und genau deshalb bin ich raus.
Ich finde das so paradox, so, ich will dich nicht verlieren, deswegen schicke ich dich weg.
Mhm.
Also.
Ja. Das, glaube ich, fällt Eltern nicht leicht, also die Entscheidung zu treffen, oder vielleicht ist es allgemein, dass es Menschen nicht leicht fällt, so paradoxe Entscheidungen zu treffen, obwohl sie am Ende wahrscheinlich die richtigen für die einzelnen Personen sind. Aber das ist ja mit einem unheimlichen Schmerz verbunden. Auch nicht zu wissen, ob das eigene Kind dann überhaupt dort ankommt, wo man sie jetzt gerade hinschickt.
Ja.
Oder auch nicht zu wissen, ob das eigene Kind vielleicht nicht in ein paar Jahren auch denkt, warum hast du das gemacht?
Das habe ich mir gedacht.
Ja.
Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht darüber. So, warum hat mir mein Vater geschickt? Am Anfang, ich wollte dann raus. Das ist 6 Monate, bevor ich meine Heimat verlassen habe. Da habe ich mir meinen Vater immer gesagt, so, lass mich raus, ich will hier nicht bleiben und so.
Mhm.
Dann meinte mein Vater, ja, ich gucke und ich überlege es mir. Und alles mehr gesagt hat, so, du gehst jetzt raus. Ich war so schockiert und ich überrascht. Also, ich wollte nicht mehr.
Also, du hast gar nicht damit gerechnet,
dass mein Vater wirklich das machen würde.
Mhm.
Ja, aber dann hat er das doch gemacht. Wo ich dann wirklich, ich wollte dann nicht mehr reisen, weil als er mir das gesagt hat, ich war so, nein, das will ich nicht, ich will euch nicht verlassen, so, ich will bei euch bleiben. Das habe ich ihm nicht gesagt, weil ich weiß, dass es ihm so wehgetan hat, und das war das erste Mal, wo ich meinen Vater weinen gesehen habe.
Mhm.
Das war, er war so stark, und die ganze Familie hat mich halt zum Tschüss sagen, sie sind gekommen, dann ja, tschüss, und sie haben dann geweint und alles Mögliche. Und mein Vater war halt nur da, hat nicht geweint, hat mich nur angeguckt, während ich geweint habe, und er hatte so rote Augen, rotes Gesicht. Und als ich dann im Taxi war, da hat er dann doll geweint, und ich war so, oh mein Gott. Aber ist halt so, und ja, seitdem habe ich noch meine Eltern nicht gesehen. So.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt auch gerade irgendwie keinen telefonischen
Kontakt. Doch, telefonisch, okay. Doch, aber so halt, dass Nein. ich den besuchen darf oder irgendwas, das darf ich nicht.
Hast du das Gefühl, das hat euer Verhältnis sehr verändert, dieser Moment, dass dein Vater dich weggeschickt hat?
Nee. Er hat da ein großes Vertrauen an mich gelassen.
Mhm.
Und ja, das konnte ich noch schätzen.
Auf der Reise, während du unterwegs warst, wie war das da mit den anderen Geflüchteten? Irgendwie ist es so, ist man so verbrüdert, oder gibt es da Konkurrenzen? Wer kommt auf das Schlauchboot oder so?
Nee, also in meiner Reise, es war ziemlich ruhig. Ich war mit meinem Onkel und einem meiner besten Freunde nach Deutschland gekommen. Ich bin mit dem gekommen. Wir waren unterwegs zusammen, und in Türkei, ich habe auch einen Cousin von meinem Vater getroffen, und da sind wir dann, da hat er seinen Sohn dabei und eine andere Cousin von ihm, und wir waren zu 6.
Mhm.
Und in Griechenland, wir haben auch Leute getroffen, wir waren 40 Männer, und wir haben zusammengelaufen und wir haben zusammen ein Schlauchboot und so. Also es war einfach, und vom Anfang an haben wir alle gesagt, egal was ist passiert, wir bleiben alle zusammen.
Mhm.
Und das haben wir auch getan.
Ach,
bis
cool.
Okay. Nach Ungarn, und danach sind wir dann getrennt.
Seid ihr getrennt worden, oder?
Wir mussten dann uns trennen, weil wir mussten mit dem Taxi fahren,
ja.
Und so, und jeder hat eine Taxi gefunden, und der musste dann losfahren, und wir sind auch in Ungarn erwischt, die Einzigen. Deswegen, alle waren schon in Deutschland oder in Österreich oder in Schweden, und wir waren noch in Ungarn. Wir mussten noch so Asyl beantragen. Wir mussten Asyl beantragen in Ungarn, sonst würdest du verprügelt, würdest du entweder sie schicken dich zurück oder sie verprügeln dich oder du tust. Und ich meine so, ja, ist egal, ich habe ein Asyl da beantragt, aber trotzdem in Deutschland ist es nicht anerkannt geworden. Mein Asyl in Ungarn.
Das Asyl in Ungarn ist in Deutschland ungültig.
Ungültig. Genau, also weil wir das mussten.
Es gibt ja diese Regelung, dass das erste EU-Land, in dem du Asyl beantragst, das erste Land ist, was dich dann auch nehmen muss. Und dann wäre es ja eigentlich dazu gekommen, dass die Länder, die an der EU-Außengrenze halt total überlastet sind. Und bei Ungarn ist es ein ganz besonderer Fall, weil aus Ungarn ganz viel Gewalt bekannt geworden ist. Also ganz viele Leute, die festgenommen wurden.
Gegen Geflüchtete.
Genau, ganz viele Leute, die festgenommen wurden, länger im Gefängnis waren, verprügelt wurden, zurückgepusht wurden und so. Da sind dann ganz viele von diesen erzwungenen Asylanträgen, die sind dann nicht anerkannt worden. Also wenn man das sozusagen hier ehrlich angegeben hat, nicht immer, ne? Also ich kann ich jetzt nicht sagen, dass es immer, also es wird selten zugunsten von Geflüchteten entschieden, aber in dem Fall eben schon, ja.
Und als du dann in Deutschland warst und dich hier dann quasi nochmal Asyl beantragen musstest, diese ganze Maschinerie, die irgendwie dahinter steckt, also diese ganze Bürokratie, das System irgendwie, ich muss mich da melden, um dann diesen Antrag ausfüllen, I don't know, keine Ahnung. Wie ging es dir damit? Also hast du dich überfordert gefühlt? Hat es jemand gegeben, der dir geholfen hat? Oder?
Ja, ich war ja unter 18 und ja. Da war ich erstmal im Senat. Und die mussten alles vor mich machen. Also die haben alle Anträge vor mich gestellt und alles Mögliche vor mich gemacht. Und danach war ich beim Jugendamt und ich hatte immer Betreuung gehabt, die mir immer geholfen hatten beim Anträge und so.
Und hat die auch für dich übersetzen können, damit du weißt, was gerade eigentlich los ist?
Am Anfang, ich hatte immer Dolmetscher dabei. Oder okay. Es war immer irgendwo ein Dolmetscher, wo von mich übersetzt wird. Und ich habe auch ein bisschen am Anfang Englisch gesprochen. Da habe ich dann, genau.
Also Englisch ging es noch.
Ja. Was ist lustig?
Er hat mir irgendwann mal gesagt, dass er, als er angefangen hat, Deutsch zu lernen, dass er dann sein komplettes Englisch vergessen hat. Und das ist eigentlich so ein Narrativ, was ich von ganz vielen Personen kenne, die, also vielleicht auch irgendwie aus dem Alltag, dass wenn man eine neue Sprache lernt, man einfach die alte, die man gelernt hat, erstmal so, die verschwindet einfach aus dem Kopf. Mhm. Die kommt dann zu ganz merkwürdigen Momenten auf einmal wieder hoch. Und ich musste nur gerade an die Situation denken. Ja.
In der Auseinandersetzung mit diesen ganzen Ämtern und so weiter, hattest du da das Gefühl, dass sich die Reise gelohnt hat, nach Deutschland zu kommen?
Das kann ich dir wirklich nicht beantworten, ob es ja oder nein ist. Weil es gibt immer Vor- und Nachteile. Und ich weiß immer noch nicht, ob die Vorteile mehr als die Nachteile sind oder genau andersrum. Also, kann sein. Ja, vielleicht.
Hast du denn allgemein das Gefühl, dass du sicherer bist, jetzt wo du hier in Deutschland bist?
Also ich fühle mich auf jeden Fall viel sicherer als in damals, meine Heimat. Von Bomben, von Kontrollen, von alles Mögliches. Aber es ist halt, man ist alleine hier. Meine Eltern sind auch immer noch in meiner Heimat. Und egal, was ist denn passiert zu meinen Eltern, dann vielleicht fahre ich zurück. Also diese Sicherheit ist für mich alleine. Und das ist kein gutes Gefühl, wenn man komplett sicher ist und seine Eltern nicht sicher sind, dann hat man immer noch Angst. Diese Angst geht nie weg. Und also sicher, ja, aber kein gutes Gefühl. Mhm. Also
und in der Zeit, wo du dein Asyl beantragt hast und so weiter, hast du dir da auch Sorgen gemacht, ob du hier überhaupt bleiben kannst?
Damals nicht, nee. Weil ich war noch unter 18 und da haben mir alle gesagt, so, du bist noch unter 18, du brauchst dir keine Sorgen machen, du bleibst hier, egal was dann passiert, mindestens bis du 18 wirst. Und damals habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Okay. Ja, die einzige Sorgen, wo die waren, ja, ich will mein Asyl, bevor ich 18 wird, haben, Familiennachzug zu machen und so alles, aber es hat nicht geklappt. Und ja.
Familiennachzug, also dass deine Eltern quasi nach Deutschland kommen können.
Genau.
Weil du hier bist.
Ich glaube, was auch nochmal an dem Punkt wichtig ist, ist, dass ganz, ganz viele Jugendliche, die damals nach Deutschland gekommen sind, dann bevor sie 18 sind, lange Zeit bevor sie 18 sind, ihren Antrag auf Schutz gestellt haben. Mhm. Und dann durch die Verzögerung, die durch Unterbesetzung im Bundesamt, durch die Unterbesetzung in den Ausländerbehörden, durch die Unterbesetzung allgemein im Verwaltungsapparat in Deutschland zustande kam, dafür gesorgt hat, dass teilweise Leute bis zu zwei Jahre und noch länger auf ihren Schutzstatus gewartet haben. Und zum Beispiel so ein Prozess wie Familiennachzug darf man nur machen, bevor man 18 wird, also 3 Monate, 4 Monate, bevor man 18 wird. Mhm. Das sind eigentlich, also dieses Asylverfahren ist angelegt auf, okay, das ist jetzt so ein bisschen in das Blaue reingeraten, aber so 6 bis 10 Wochen ungefähr. Und das hat, aber ich glaube, du hast auch fast 2 Jahre oder über 2 Jahre gewartet auf deinen Schutzstatus. Und dann wurde ja parallel auch noch ein neuer Schutzstatus in die Welt gerufen, der subsidiäre Schutz, für den dann kurz daraufhin der Familiennachzug ausgesetzt wurde. Und da er den subsidiären Schutz zuerkannt bekommen hat und danach der Familiennachzug ausgesetzt wurde für diese subsidiäre Schutzbrechung, auch die minderjährigen Unbegleiteten, musstest du klagen gegen deinen Status, damit deine Flüchtlingseigenschaft zuerkannt bekommt. Die hat er dann auch bekommen, aber konnte dann nicht mehr rückwirken, weil zu dem Zeitpunkt war er natürlich schon lange 18, konnte er nicht mehr den Familiennachzug machen.
Ja. Ja. Okay, haben sie es ausgesessen quasi.
Ja, also es ist eine Karte und es betrifft ja so viele junge Menschen. Und ich finde, das ist für einen Staat, der sich so das Wohl von Kindern und Familien so auf die Fahne schreibt, das ist wirklich ein Unding. Mhm. Also ich habe, also in meiner Arbeit habe ich, keine Ahnung, alleine 25, 30 Jungs betreut, die das betroffen hat.
Okay. Ja. Was genau bedeutet dieser subsidiäre Schutz? Was ist das für ein... Kommen wir jetzt da in so Paragraphen rein, oder? Okay, dann...
Im Prinzip bedeutet das, dass, also subsidiärer Schutz, also subsidiär ist also sozusagen ein temporärer Schutz. Mhm. Das heißt, so, damals wurde der subsidiäre Schutz erschaffen, um allen Menschen, die keine individuelle politische Verfolgung erlebt haben, aber trotzdem von Kriegshandlungen betroffen sind. Also zum Beispiel, sie wohnen kommen aus einem Land, in dem akut ein Bürgerkrieg ist, aber sie sind jetzt nicht individuell in Gefahr, was ja auch immer so ein bisschen relativ ist. Dürfen die sozusagen über den Zeitraum, in dem diesem Land der Bürgerkrieg herrscht und keine Sicherheit gewährleistet werden kann, dürfen die sich sozusagen den Schutz in einem anderen Land, in dem Fall gibt es nur in Deutschland, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, suchen. Mhm. Und ab dem Moment, wo dann zum Beispiel jetzt in Syrien, wenn gesagt werden würde, okay, es gibt jetzt wieder Frieden und alles ist super, was ja niemals der Realität entspricht, also auch niemals der Realität, es gibt nicht Frieden und danach keine Probleme mehr, hätten die Leute mit Konsequenzen zu rechnen, die ihren Aufenthalt betreffen.
Ja.
Und das ist sehr perfide. Weil am Anfang 2015 haben fast alle Syrer und Syrerinnen eine Flüchtlingseigenschaft zuerkannt bekommen und ich glaube, dann wurde dem Innenministerium auf einmal ganz warm und die haben gedacht, ups, weil wenn man erstmal so eine Flüchtlingseigenschaft zuerkannt bekommt, dann hat man auch eigentlich, der Staat kein Recht, die Leute wieder zurückzuschieben, auch wenn der Frieden offiziell hergestellt ist. Und dann wurde dem ganz warm und haben die den subsidiären Schutz entwickelt.
Ins Leben gerufen, okay. Genau. Um dann die Möglichkeit zu haben, auch wieder Menschen zurücksenden zu können.
Ja, ja, genau.
Yay! Als du in Deutschland angekommen bist, wo bist du dann zuerst untergekommen eigentlich? Also du hast gesagt, du hast Deutschland in München erreicht quasi.
Genau.
Und dann?
Mit dem Bus nach Berlin gekommen.
Also du bist dann tatsächlich, du wolltest nie in München bleiben, sondern du bist dann direkt weiter nach Berlin.
Genau, direkt. Da haben wir ein Taxi gerufen,
mit dem Taxi nach Berlin?
Mit dem Taxi nach ZOB in München.
Okay, alles klar. Ich habe gerade gesagt, oh mein Gott, wir haben das denn bezahlt?
Nee, mit dem Taxi nur bis zum...
Bis zum Omnibusbahnhof da. Mhm.
Und alle AfD-HörerInnen so. Oh mein Gott!
Ich glaube, davon haben wir nicht so viele tatsächlich. Schauen wir mal.
Ja, da mit dem Bus dann von München her. 8 Stunden war das, oder?
Ja.
Keine Ahnung, also ja. Und in Berlin, da hatte meine Onkel einen Freund, der hier seit längerer Zeit ist. Und er hat uns dann von Berlin ZOB zum Sozialamt gefahren. Oder wie nennt er das?
Da Geso,
genau.
Was ist das?
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales.
Okay.
Und dort haben wir am ersten Tag geschlafen, also draußen vor dem Gebäude, weil wir am nächsten Tag diese Asyl beantragen müssten. Und am nächsten Tag ging es um 6 Uhr morgens weiter.
Was ist damit verbunden, wenn man Asyl beantragt? Was muss man da alles machen? Wahrscheinlich ist erstmal auch noch eine Gesundheitskontrolle oder sowas, nehme ich an, oder?
Mhm.
Weil ihr jetzt gerade Lageso sagt, habe ich direkt so gedacht, okay, während die erstmal...
Das Lageso war damals die zentrale Anlaufstelle für alle Personen, die Asyl beantragen. Das heißt, vom Lageso gab es 2015 so medial total die Aufruhrbilder, weil das so typisch Berlin, da waren wirklich hunderte, vielleicht sogar tausende von Menschen, ich bin ganz schlecht mit Zahlen, ich kann es nicht so einschätzen, aber es waren wirklich unendlich viele Menschen. Und die haben dort draußen geschlafen und hatten kein Wasser. Denen wurde nicht erlaubt, reinzugehen, um auf die Toilette zu gehen. Es wurde denen gar nichts erlaubt. Und die haben einfach darauf gewartet, dass sie einen blöden Asylantrag stellen können, damit sie eine Unterkunft zugewiesen bekommen, damit sie endlich mal ankommen. Und das ging über Wochen so. Das hat das Lageso dann so ein bisschen versäumt, da irgendwie sich um irgendwas zu kümmern, bis dann die ganzen Initiativen sich gegründet haben. Und da ja, unter anderem auch wir sind da mit Autos hingefahren, haben Wasser verteilt, Essen verteilt. Reinigungstücher verteilen und wirklich Leute haben uns das aus den Händen gerissen, also weil sie da einfach völlig dehydriert waren. Es war auch ein heißer Sommer, also genau. Und dann, weiß nicht, also konnte man sich, glaube ich, immer morgens um 6 Uhr anstellen.
Bis dann irgendwann zu meiner Zeit war noch nicht so eine Krise. Ich bin im Juni gekommen. Diese Krise hat im August, September, Oktober, also es war wirklich nur Ende 2015 hat das wirklich angefangen. Da haben die Leute wirklich monatelang gewartet. Und eine Familie, die hat wirklich da ungefähr anderthalb Monate gewartet, bis sie reingekommen, um einen Schlafplatz zu bekommen. Und ja, zum Glück, bei mir hat es nur ein paar Stunden gedauert. Dann musste ich zum Senat gehen und da bin ich dann in eine Heim gelandet. Minderjährige in Wupperstraße. Ich weiß nicht, wie man. Der Heim heißt auch vielleicht Wupperstraße oder so. Und da bin ich dann 3 Monate geblieben. Danach bin ich dann zum Jugendamt. Musste ich dann in eine WG wohnen. Und das hat dann. Da hat man sich besser gefühlt, statt in einem Zimmer mit 3 Leuten zu schlafen, dann in einem eigenen Zimmer. Es ist eine WG, aber es war, jeder hat dann sein Zimmer gehabt. Und zwar besser betreut. Also man hatte nicht 24 Stunden Betreuung, sondern die Betreuung kommt und nach Hause fragen uns, was wir brauchen, ob wir irgendeinen Termin haben. Sie helfen uns, einen Schulplatz zu finden, eine Bewerbung zu schreiben, alles Mögliche, was man hier in Deutschland braucht. Also alles, was Bürokratie betrifft, haben die für uns gemacht.
Ich finde das so beeindruckend, weil das klingt so nach so, also, dass du jetzt von dem Heim dann nach 3 Monaten schon in dieser WG gelandet bist, das ist ja so ein Schritt, den schaffen wahrscheinlich nicht viele.
Genau.
Und, hatte ich
Glück.
Und auch dieses, was du vorhin beschrieben hast, nach unter einem Jahr, als ihr euch wieder gesehen habt, konntest du fließend Deutsch. Also es ist so, es klingt für mich so nach so wahnsinnig viel Eigeninitiative und krassem Willen irgendwie, sich da durchzukommen.
Also am Anfang, die ersten 6-7 Monate in Deutschland, da konnte ich gar kein Deutschwort. Ich wollte auch gar nicht lernen, weil ich keine Lust auf Deutschland hatte. Ich wollte nicht hier bleiben.
Warum?
Und es war immer die Idee, dass ich entweder zurück nach meiner Heimat gehe, oder nach Schweden fahren, zu meiner Tante. Warum? Naja, ich habe mich am Anfang gar nicht wohl gefühlt. Es war gar nicht erstmal so erwartet. Es ist einfach in unserer Heimat oder in allen Ländern, die nicht zu Europa gehören, die denken, dass Europa so die Paradies ist. So. Und diese Vorstellung war noch da. So. Man kam nach Deutschland, das muss jetzt alles super laufen. Also es muss alles perfekt sein. Und am Anfang, ich war in einem Zimmer, wo 10 Leute bei mir waren. Also wir waren wirklich Doppelbett und 10 Leute in einem Zimmer und so. Und so, hä? Und die haben für uns Essen besorgt und was zu trinken. Das Essen hat gar nicht geschmeckt. Und was zu trinken heißt Wasser, Saft und so. Es war okay. Aber halt, wir mussten alles selber bezahlen auch. Weil die haben uns gar kein Geld gegeben. Aber das war nicht erwartet. Wir waren alle so überrascht. Und zum Glück, ich hatte noch Geld dabei von meinen Eltern.
Ja.
Und da habe ich noch gelebt, bis ich zu einem... Also bis ich zum Wuppertalstraße gehe.
Ja. Woher soll man das, also wenn ihr dafür bezahlen müsst, woher soll das Geld kommen, wenn man irgendwie als mit Flüchtlingsstatus darfst du oder mit Schutzstatus also darfst du nicht arbeiten in Deutschland erstmal, oder?
Also aber das Essen, was sie uns gegeben hatten, war kostenlos, das war vom Staat.
Aha.
Aber es hat uns nicht geschmeckt.
Ah, okay.
Ja, und deshalb, ich konnte das nicht essen. Ich bin ein Mensch, der wirklich vieles Essen nicht isst. Deshalb musste ich dann vor mich selber was kaufen und was zu essen besorgen. Und dann war es am Anfang nicht so schön. Und die Sprache klang am Anfang so alles Bahnhof, wirklich gar kein Wort verstanden. Mhm. Ich habe die Leute so angeguckt, so, was redet ihr? War für mich alles komplett neu. Und ich hatte auch am Anfang ein bisschen Pech. Da habe ich wirklich gar keinen Ausweis bekommen, gar nichts. Ich habe ungefähr einem Jahr in Deutschland gelebt, nur mit einem weißen Papier, wo nur mein Name steht, kein Foto von mir auch reinsteht, gar nicht, so, nur mein Name, Geburtsdatum und so viel geschrieben, irgendein Gesetz, keine Ahnung, irgendein Paragraph. Die Polizei hat mich einmal erwischt, da war ich, ich hatte einen Fahrradunfall gehabt, die haben so ein Papier geguckt, so, ja, alles gut, die Versicherung bezahlt vor ihm, geh nach Hause, die haben nichts verstanden und ich war unter 18, trotzdem habe ich Tabak und Zigaretten gekauft, die haben auch ich habe nicht gewusst, wo die Datum, also wo meine Geburtsdatum stand.
Geil, das hätte ja übersichtlich dieses Stück Papier gewesen zu sein.
Und ich musste dann immer zum Ausländerbehörde gehen, hier 3 Monate, mit dem Hoffnung, dass ich einen Ausweis bekomme. Und gar nichts gelaufen. So. Ich hatte keine Duldung, gar nichts. So. Mhm. Ich war so, ja, was mache ich in Deutschland? Bis ich einen Vormund hatte, endlich, nach einem Jahr habe ich erstmal meine Vormund kennengelernt. Und
unter 18-Jährige müssen immer von einem Vormund vertreten werden, so wie unter 18-Jährige Jugendliche generell, also von ihren Eltern oder Beziehungsberechtigten, Sorgeberechtigten.
Der wird zugeteilt.
Genau, es gab Initiativen, die sich gegründet haben, die dann so Vormundschaften auch vermittelt haben, also sozusagen in der Gesellschaft nachgefragt haben, wer hätte Interesse, so etwas zu machen. Es gibt aber auch Vormünder, die vom Jugendamt zugeteilt werden. Das ist immer so ein bisschen die unschönere Variante, weil da zu den Hochzeiten ein Vormund beim Jugendamt hatte so 50, 60 Vormundschaften. Das heißt, also da kann man sich ja schon herableiten, wie dann die Betreuung so war. Ja, also diese Vormünder aus der Gesellschaft waren dann schon eine bessere Lösung.
Aber wie ist es in Deutschland, wer hier, also um nochmal drauf zu kommen, wer hier einen Schutzstatus hat, darf nicht arbeiten gehen?
Also das stimmt zum Teil und zum Teil nicht. Man darf für einen bestimmten Zeitraum nicht arbeiten, den genauen Monate weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß, glaube immer so 3 bis 6 Monate oder so. Es kommt aber auch darauf an, wie schnell die Behörden arbeiten. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen der Trugschluss. Also es gibt immer diese Fristen und dann gibt es die Zeiten, die die Behörden so brauchen, um das dann irgendwie so zu organisieren. Aber wenn sozusagen der Status erteilt wurde, sozusagen der Bescheid vom Bundesamt kommt mit der Zuerteilung eines Flüchtlingsstatus oder subsidiärer Schutz, dann darf auf jeden Fall gearbeitet werden. Und davor darf auch gearbeitet werden, aber die Frage ist ja auch immer, mit welchen Qualifikationen kann ein Mensch dann überhaupt arbeiten, weil ja die Zeit auch ein bisschen genutzt werden muss, um erstmal sprachliche Qualifikationen zu erreichen und so weiter. Und ich weiß aber, es gibt so Einschränkungen, die werden dann auch ein bisschen, individuell ist der falsche Begriff, aber sie werden auf jeden Fall von der Ausländerbehörde festgelegt, welcher Arbeit man nachgehen darf, also so welchem Umfang und so weiter. Mhm. Ja.
Und wie ging das dann, dass du von dem von der Flüchtlingsunterkunft in die WG gekommen bist?
Schwierig, keine Ahnung. Also es hat so funktioniert, da kommt zu mir meine Betreuerin, die meint zu mir und so, hier, stell dir deine neue Betreuerin vor, die betreut dich in deiner WG. Also, okay, alles gut, danke sehr.
Das heißt, es ist dir zugeteilt worden einfach?
Vom Jugendamt.
Ist auch eine Jugendamtswohnung gewesen. Okay. Also auch eine stationäre Träger, also sagen eine Jugend-WG, wo Betreuer und Betreuerinnen arbeiten, mit einem, keine Ahnung, wahrscheinlich 5 Tage die Woche oder so.
Genau.
Und dann gibt es ein Büro für die Betreuung und dann gehen die immer in die jeweiligen WGs rein oder die Jugendlichen kommen zu den Büros und dann werden dort alle Anliegen besprochen.
Mhm. Genau. Am Anfang wird man nach Paragraph 34 aufgenommen beim Jugendamt. Da bekommt man 22 Stunden am Anfang Betreuung pro Woche. Mhm. Und danach wird das immer reduziert, bis man irgendwann auf 6 Stunden kommt. Das ist dann ein paar Monate, bevor man 18 wird. Mhm. Und wenn man über 18 ist und eine Ausbildung macht oder in der Schule ist und er braucht immer noch Unterstützung, dann bleibt man beim Jugendamt, aber dann wird man entweder nach einer anderen Paragraf genommen, nach 13.3. Genau, und da bekommt man auch nur 6 Stunden die Woche und es ist ein ganz anderes Verhältnis. Oder also, da wird man nur 6 Stunden pro Woche haben und es wird dann keine Sozialarbeiter sein, sondern eine Erzieher, weil das kostet dann weniger Geld und so alles, ja.
Aber das, ich glaube, der Vorteil sozusagen, wenn das weitergeführt ist, ist immer, dass die Personen in den Wohngruppen wohnen bleiben können. Und in Berlin ist das ja ein riesengroßes Thema mit dem Wohnungsmarkt. Also eine eigene Wohnung zu finden oder auch in eine reguläre WG reinzukommen, ist halt total problematisch und auch schwieriger. Gerade so, gerade auch in dem Alter, finde ich, ist das schwierig, weil die meisten WGs sagen, nee, ist uns zu jung. Genau, aber das ist dann sozusagen der Kompromiss, der mit dem Jugendamt geschlossen wird. Also geringfügige Betreuung, aber dafür, da hat man noch einen Schlafplatz oder so.
Genau. Man wird dann nicht mehr vom Jugendamt betreut, sondern vom Arbeitsamt.
Okay. Und aber trotzdem, um nochmal auf das Thema Deutsch zurückzukommen, du hattest halt gesagt, irgendwie nach einem Jahr warst du quasi fließend Deutsch. Wie, wo und wann hast du angefangen, das zu lernen?
Ich war in der Schule am Anfang, so 6 Monate später, als ich in Deutschland war. Und dann
kann ich dich kurz da unterbrechen direkt, aber in die Schule gehen musstest du ja eigentlich gar nicht mehr. Du hattest ja deinen Abschluss mit 16 gemacht in Syrien.
In Syrien, ah nee, am Anfang war es noch nicht anerkannt.
Ah, okay, da musstest du quasi wieder zur Schule gehen.
Genau, ich musste wieder zur Schule gehen. Okay. Erstmal Sprachkurs und so, und dann war eine Willkommensklasse in der Schule. Und da musste ich dann zur Schule gehen, so 6 Monate später ungefähr. Hab in die Schule angefangen. Ich war so, ich bin kein guter Vorbild für Geflüchtete oder für irgendjemand, weil ich war einen Tag in der Schule, 3 Wochen nicht in der Schule, weil ich so viel Stress hatte und keine Lust auf die Schule hatte und alles Mögliche. Ich war so 16 und alle anderen Schüler waren 12, 13 bei mir in der Klasse und ich wollte mich so wie eine Oberherr, hallo Kinder. Und sie haben mich in die 8. Klasse geschickt, obwohl ich in die 11. Klasse gehen musste und ich hatte keinen Bock auf der Schule. Und ich war wirklich so einen Tag da, 3-4 Wochen nicht da, aber meine Betreuung, meine Betreuer, er hatte eine Woche später, nachdem er in der Schule war, mit mir angefangen, Deutsch zu reden. Mhm. Ich habe gar nichts verstanden, trotzdem im Ingenieur, ich rede mit der kein Englisch mehr, sondern nur Deutsch.
Dein Betreuer ist quasi dein Vormund?
Nee, mein Vormund kam von einem Betreuer von mir.
Okay. So,
aber mein Betreuer ist vom Jugendamt und da hat er mir sofort
Deutsch gesprochen.
Deutsch gesprochen. Ich war so, Leute, ich verstehe kein Wort, aber er meinte dann, sie müssen das erklären. Und wenn ich gar nichts verstehe, dann haben wir angefangen, wieder Englisch gesprochen. Und das hat dann funktioniert. So ein paar Monate später habe ich dann ein bisschen mehr gelernt. Und ja, also vom Betreuer, von der Straße, von Freunden habe ich dann mein Deutsch gelernt. Von der Schule habe ich ein bisschen Grammatik, ja, ein paar Fachbegriffe, was wir in der Schule gemacht haben und so, aber ansonsten, ja, es war auch nicht so ganz real, dass ich nach einem Jahr gut Deutsch sprechen konnte. Es hat wirklich sehr lange gedauert. Ich war, ja, immer noch, ich habe immer noch Schwierigkeiten, aber so, ja, 2 Jahre später vielleicht.
Ich weiß ja nicht, wann wir uns wiedergesehen haben.
Ja, das war Ende 2016, das war anderthalb Jahre später.
Ah, guck mal, aber dann, ich habe dich noch kennengelernt, hast du noch gar nicht gesprochen, dann anderthalb Jahre.
Genau.
Das ist sehr, richtig krass, finde ich. Also, würdest du sagen, dass du ein sprachbegabter Mensch bist? Oder
nein.
Ist, okay.
Nein.
Weil, also,
Sprachen sind nicht meine Stärken. Nee, gar nicht. Ich komme mit Sprachen gar nicht klar.
Ich hatte 4 Jahre Französisch, ich kann gar nichts. Ich stand auch, das war immer mein schlechtestes Schulfach und es ist halt 4 Jahre und anderthalb Jahre. Es ist halt so krass.
Ich habe 10 Jahre Englisch gelernt. Ich kann kein Englisch. So, ich habe alles vergessen.
Du kannst Englisch.
Darüber reden wir heute nicht.
Auf jeden Fall habe ich davor sehr viel Respekt und ehrlich gesagt kann ich das auch total nachvollziehen. Also, wenn ich jetzt in eine Klasse gesteckt werden würde, wenn ich meine, wie heißt denn das, meinen Realschulabschluss, was ist mittlere Reife? Ist das mittlere Reife? Wenn ich das gehabt hätte und müsste dann nochmal zurück in die 8. Klasse, würde ich mich auch bedanken. Also, warum soll ich da hingehen, ehrlich gesagt? Das ist ja, also, ja, okay. Und, aber bist du dann umgestuft worden von der 8. Klasse oder machst, weil jetzt gerade machst du dein Abitur nach?
Genau, nee, ich habe vor anderthalb Jahren mein syrische Zeugnisse anerkennen lassen. Ich habe den anerkannt, alles MSA, und dann habe ich hier die Schule gelassen und habe erstmal eine Ausbildung gemacht. Ein Jahr, hat mir nicht gefallen, habe abgebrochen und...
Eine Ausbildung wo?
Alles Metallbau.
Was?
Alles Metallbauer.
Okay.
Hat mir gar nicht gefallen nach einem Jahr. Hatte voll Langeweile. Es gibt nicht so viel zu lernen.
Mhm.
Habe ich aufgehört.
Mhm.
Das war mir auch halt gesundheitlich nicht so gut. Weshalb halt keine Ausbildung mehr, sondern gearbeitet. Und ich musste dann, deswegen musste ich auch aus der Wohnung raus. Ich war bei der Jugendhilfe. Und ich war über 18. Und die meinte mir, ja, du hast jetzt keine Ausbildung mehr. Entweder findest du was innerhalb von 3 Monaten oder du fliegst raus.
Mhm.
Und natürlich habe ich nichts gefunden, bin rausgeflogen.
Mhm.
Und seitdem war ich auch außerhalb Berlin 3 Monate, musste ich arbeiten. Weil, und dann jetzt wieder nach Berlin zurückgekommen, ich arbeite und mache mein Abitur nebenbei. Aber natürlich ist da Problem immer noch, diese Wohnungskrise in Berlin, gar keine Wohnung. Und
wo wohnst du denn gerade?
Ich wohne bei einer Kumpel.
Mhm.
Ja, er hat mich gerettet. Aber es geht. Also es ist alles super.
Und klingt auch so.
Also gerade im Moment hast du auch wieder kein eigenes Zimmer, sondern...
Nee, gar nicht. Man ist in Berlin. Es ist natürlich klar, dass man innerhalb von 6 Monaten nichts finden kann.
Ja, aber es ist trotzdem nicht richtig, dass es so ist.
Ja, ich durfte auch nicht aus Berlin rausziehen. Ich war 3 Monate in Rheinland-Pfalz. Und ich habe eine Wohnsitzeinschränkung. Und ich habe dann einen Antrag gestellt bei der Ausländerbehörde, dass das weggeht. Und dann 5 Monate später kommt der Antwort, dein Antrag wurde abgelehnt. Warum noch immer, keine Ahnung. Aber es wurde abgelehnt. Ich darf nicht aus Berlin raus, aber in Berlin finde ich auch keine Wohnung. Bürokratie.
Ja. Und jetzt gerade momentan, also du hast gesagt, du wolltest eigentlich nicht in Deutschland bleiben. Wie geht es dir jetzt gerade hier? Ich meine, du sprichst Deutsch, du hast deinen Nebenjob als Altenpfleger, du machst dein Abitur nach. Ich habe das, also es klingt für mich so, als wäre es irgendwie, als hättest du es geschafft, eine gute Anbindung zu finden.
Ich habe natürlich sehr viele gute Leute kennengelernt in Deutschland, die mir geholfen haben, und deshalb bin ich auch hier geblieben. Ja, ich finde, ich fühle mich wohl jetzt in Deutschland, um ehrlich zu sein. Natürlich gibt es immer noch Schwierigkeiten, aber ich fühle mich richtig gut und ich muss hier bleiben. Ich habe keine andere Chance.
Mhm.
Also zurück geht's nicht, weil zu 90% verliert man sein Leben. Aber ja.
Du hast am Anfang beschrieben, dass du in Syrien eigentlich auch schon einen Status als Geflüchtet hattest, weil du eigentlich ein Palästinenser bist.
Hm.
Und in Deutschland sowieso. Aber hat es irgendwie oder gibt es einen Ort, den du für dich mit Sicherheit verbindest? An dem du dich wirklich sicher gefühlt hast?
Damaskus.
Mhm.
Egal, obwohl Bomben waren, Kontrollen, Armee überall und alles Mögliche. Trotzdem habe ich mich viel mehr wohlgefühlt als hier.
Woran liegt das?
Familie.
Mhm.
Man hat seine Familie neben ihm. Egal, was dann passiert, die Familie ist da. Aber wenn man alleine ist, ich kann nur ganz kurz schreiben, wenn man hier stirbt, da ist niemand. Man wird verbrannt und dann seine Asche wird dann irgendwo weggeschmissen. Vielen Dank. Wenn ich krank bin, egal was ist dann hier passiert, ich bin alleine. Ich muss, egal wie, klarkommen. Und dort, egal was dann passiert, mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, meine Onkel, meine Tanten, alles Mögliche, alle waren neben mir. wegen Kleinigkeiten, Großigkeiten, ist egal, aber die waren immer da.
Mhm.
Und jetzt? Meine Eltern haben keine Ahnung, was mir hier, wie es mir hier geht. Mhm. Ich sage immer, gut, super. Und ich kann keine Tipps von meinen Eltern haben, weil die können dieses System hier nicht.
Mhm.
Dann gucke ich so, schön. Ich entscheide irgendwas, was ich dann nach 3-4 Monaten sage, oh scheiße, war doch falsch. Ich schmeiße es hinter mir und fange mit irgendwas Neues an.
Hat es diese Situation schon mal gegeben, dass du eine Entscheidung getroffen hast, die du nachträglich
gearbeitet hast? Die ganze Zeit. Ich schaue immer mit irgendwas auf. Ich fange irgendwann an, nach ein paar Monaten gefällt es mir nicht, dann schmeiße ich es hinter mir. Ich habe sehr viel probiert hier. Ich habe Metallbau gemacht, ich habe freiwilliges Soziales Jahr gemacht, ich war in der Schule, ich habe Trockenbau probiert, ich habe Glaser probiert, ich habe Tischler probiert, ich habe Maler probiert, ich habe Mechatroniker probiert, Kfz-Mechatroniker. Also ich kann noch mehr sagen, was ich alles hier probiert habe, was mir gar nichts gefallen hat. Und gerade bin ich wieder in einer Situation, wo ich nur arbeiten muss, weil ich muss ja irgendwie leben. Und ich will nicht von der Stadt finanziert werden.
Mhm.
Weil dann kommt immer irgendjemand und sagt, du bekommst dein Geld von meiner Steuer, ich muss von dich bezahlen. Ja, das hasse ich, das habe ich mir mal gehört und das hat mich sowas von genervt. Und ich war dann, ich arbeite. Egal wer zu mir kommt, dann sage ich, ja, du lebst auch von meiner Steuer. Ist dann klar. Und ich mache mein Abitur. Ich mache jetzt einen Vorkurs von meinem Abitur. Und ja, ich komme klar mit meinem Leben. Also ich meine, 16 Stunden unterwegs am Tag ist nicht so schlimm.
Und perspektivisch, also du machst jetzt gerade dein Abitur. Du hast schon total viel ausprobiert. Was ist die nächste Entscheidung, die ansteht, die du treffen musst?
Gerade gar nicht.
Mhm.
Ich habe alles entschieden, was ich entscheiden musste. So, was mir noch übrig bleibt, ist jetzt, bleibe ich noch weiter in Berlin ohne Wohnung oder schmeiße ich nochmal alles hinter mir und haue ich aus Berlin raus.
Mhm.
Und das ist gerade halt die Sache. Ich überlege es mir nicht. Ich denke nicht darüber nach, weil ich habe es außerhalb Berlin probiert. Es hat nicht funktioniert. Ich habe eine Ablehnung bekommen. Ich darf nicht außerhalb Berlin wohnen und ja, ich mache einfach weiter, bis irgendwann mal wieder schlecht geht und dann höre ich auf.
Das Gute ist ja, dass du mit deinem Gehalt jetzt auch eine realistische Chance hast auf eine Wohnung. Ja. Das war ja vorher nicht so. Das letzte Mal, als wir eine Wohnung gesucht haben, hatte er natürlich noch kein Einkommen, weil er ja noch in der Jugendhilfe war. Und jetzt hat er sozusagen ein Einkommen, auch kein wahnsinnig gutes Einkommen, weil wir wissen alle, die Altenpflege ist kein Spitzenverdienst, aber immerhin ein Einkommen. Das ist schon mal viel mehr, als andere Leute haben.
Ja.
Oder? Also so viele andere Leute haben so Nebenjobs oder so.
Ja. Die haben aber nicht so viel Stress wie ich.
Ja, genau, die haben nicht so viel Stress, das ist klar. Die haben nicht so viel Stress. Aber dafür hast du jetzt sozusagen ein bisschen Geld.
Ja.
In diesen Momenten, wo du irgendwie vor diesen Entscheidungen stehst, was weiß ich, Metallbau gefällt mir nicht, verdammt, so, ich breche das ab. Wie gehst du mit diesen Momenten um?
Ich überlege es mir gar nicht halt. Gefällt es mir nicht, schreibe meine Kündigung sofort.
Mhm.
Ich überlege darüber nicht nach. Ein paar Monate später, dann überlege ich, ah, warum habe ich das getan und so. Ich bin ein Mensch, der ungeduldig ist. Ich schreibe es einfach.
Okay.
Also ich kenne mich ganz gut.
Also was er schon macht, ist, dass er vorher andere Leute kontaktiert, also um mich zum Beispiel. Und ich weiß auch, dass du andere Leute kontaktierst, weil du stellst dich jetzt gerade so da, als würdest du so, oh, der Tag war doof, ich schreibe mal meine Kündigung. Das machst du jetzt nicht, sondern es ist schon auch ein Prozess über mindestens 4 Wochen, in dem dieser Gedanke versucht wird, auseinanderzunehmen. Und dann
maximal 4 Wochen.
Ja, gut, gut. Und dann versuchen verschiedene Menschen auf ihn einzuwirken, ihn entweder dabei zu unterstützen, weil zum Beispiel bei der Metallbauerausbildung, bei dieser Entscheidung, als du gesagt hast, du möchtest das nicht mehr machen, haben verschiedene Leute ihn natürlich auch dabei unterstützt. Also weil es war klar, das wird gesundheitlich, ist das problematisch. Und du hast ja häufig so einen Impuls, dass du sagst, ich möchte das jetzt so gar nicht mehr und du würdest am liebsten sofort dann alles so stehen und liegen lassen, kündigen und dann ciao. Aber da sind dann schon auch nochmal 2 Gedankenschritte dazwischen.
Ja. Ich habe manchmal ein bisschen Geduld.
Und diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, waren ja auch verschiedene Praktika. Das war ja nicht alles Ausbildung,
nee, oder? Es war die meisten nur Praktika, ein Monat oder drei Wochen.
So oft werden gar nicht Ausbildungen angeboten.
Nee, es war keine Ausbildung halt, sondern...
Halt zur Orientierung im Endeffekt, wo will ich hin, was will ich machen.
Genau, was mir nicht alles gefallen hat, was mir gefallen hat. Und
aber, also, ehrlich gesagt, mir kommt es irgendwie vor wie ein ziemlich normaler Prozess, zu gucken, was will ich eigentlich machen mit meinem Leben. Genau. Und nicht jetzt wie, als würdest du was anfangen und dann aufgeben oder so.
Ja, aufgegeben habe ich noch nie. Ich gebe nicht auf. Aber man ist manchmal ein bisschen unter Druck von allen möglichen Leuten, die
wie gehst du mit dem rum sind.
Ja, ich sage immer halt, sorry, halt die Klappe, du hast mit mir nichts zu tun, tschüss. Also wenn mir seine Meinung nicht gefällt,
Dann
sage ich mir, hau ab.
Also das heißt, du grenzt dich total stark eigentlich nach außen hin ab.
Ja, wenn er so viel redet über irgendwas, was mir betrifft. Mhm. Weil egal, was da rauskommt, es ist halt mein Leben, nicht dein Leben. Aber was mich richtig unterdrückt hatte, zwar meine Eltern, meine Familie. Mhm. Und ja, mach was aus deinem Leben. Du willst ja was werden. Mach was. Sie wollten immer, dass ich Abitur mache. Und ich hatte auch die Chance, Fachabi zu machen. Ich habe es abgelehnt, weil ich nicht so bereit war.
In Syrien?
Nee, oder hier in Deutschland. Okay. Fachabitur in Kfz, in Ostseeschule. Mhm. Und ich habe es abgelehnt, weil mein Deutsch reicht ja nicht für ein Abitur damals, vor 2 Jahren war das. Und meine Eltern wollten die ganze Zeit, ja, mach Abi, danach gehst du studieren, mach was. Und als ich in eine Ausbildung angefangen hatte, als Metallbauer, waren meine Eltern waren auf jeden Fall nicht zufrieden. Ich auch nicht, weil Metallbau hatte ich auch in meiner Heimat machen können. Dafür musste ich keine Ausbildung machen. Mhm. Aber ja, und als ich meinen Eltern gesagt habe, so, schau auf, ich will dann bald mein Abitur machen und so. Die haben das verstanden, aber die waren auch wieder nicht zufrieden, weil die meinten, ja, du hast mit was angefangen, nach einem Jahr schmeißt du es wieder weg, ist dein Leben von deiner Zeit und so. Das hat mich alles so wahnsinnig Stress gemacht, so, Leute, ist mein Leben, er sagt es und lass mich dann bitte in Ruhe. Und meine Eltern, sie haben mir einmal gesagt, wo ich mich so bedankbar, also wo ich mich richtig ganz gut gefühlt hatte, meinte, ja, ich kann es verstehen, dass du dein Heimatkind verlassen hast und jetzt bist du alleine, du bist da erwachsen geworden und du hast alles alleine geschafft. Das können wir verstehen und du bist ja komplett alleine da, ja. Und da habe ich meine Mutter, danke sehr, dass du das verstehen kannst und bitte über meine Zukunft redet er nicht mehr, weil ich mache irgendwas irgendwann. Und ich fange damit an. Aber, ja.
Wie, also wenn du dir jetzt was wünschen könntest für die Zukunft, was wäre das? Was würdest du gerne machen oder wie würde die Zukunft gerne, wie würdest du sie für dich vorstellen?
Meine Frage, ey. Ja, ich will Baumaschinen-Ingenieur werden. Mhm. Das war immer mein Traumjob. Und dafür muss ich ein Abitur haben. Deshalb mache ich jetzt mein Abitur. Und wenn ich mein Abi habe, dann würde ich in der Uni gehen und Baumaschinen-Ingenieur studieren. Oder wenn ich sehr gut bin und sehr gute Noten habe, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich gar nicht lerne, da würde ich dann Psychologie studieren. Oder irgendwas, was mit Sozialarbeit zu tun hat. Zwei verschiedene Bereiche, aber bis dahin habe ich noch Zeit.
Es ist so lustig, weil sozusagen unter Deutschen sagt man ja immer, dass soziale Arbeit eigentlich so ein Beruf ist, den Leute eher machen, wenn sie irgendwie das nicht schaffen, in Psychologie, Medizin oder auch in Maschinenbau oder also in diese ganzen Ingenieursberufe reinzukommen. Das sind ja unheimlich anspruchsvolle Studiengänge. Soziale Arbeit ist auch, so wie du sagst, auch ein sehr anspruchsvoller Studiengang. Also man muss unheimlich viel lesen, verstehen, Empathie mitbringen. Aber so in der Bewertung hast du es gerade genau andersrum gemacht. Das ist so nett gewesen. Gerade ist so ein, ich glaube, alle Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen geht gerade das Herz auf, weil gerade ihr Beruf das erste Mal aufgewertet wurde. Das ist sehr schön.
Ja, ich meine, Psychologie braucht man 1,2 mindestens.
Ja, das
ist auch ein sozialer Beruf.
Ja, stimmt.
Genau.
Okay. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, dass du erstmal das Abitur schaffst und dass du es dann schaffst, an einer Uni irgendwie das, den Weg zu gehen, den du willst.
Und danke, ja.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch.
Gerne.
Nächsten Monat rede ich mit Alina von Pro Familia über Sexualität im weitesten Sinne. Wir werden jetzt eine neue Reihe anfangen, in der wir uns mit verschiedenen Sexualitäten auseinandersetzen. Sexualität im Alter, Sexualität in der Jugend, queere Sexualitäten. Und diese Podcast-Reihe werde ich wahrscheinlich in enger Zusammenarbeit mit Alina gestalten. Und genau, darauf freuen wir uns schon sehr. Wir bereiten das jetzt gerade vor. Und bis dahin danke ich euch erstmal fürs Zuhören und wünsche euch einen guten Rest Februar und einen guten Start in den März. Bald ist schon wieder Frühling, ich freue mich schon. Okay, vielen Dank euch nochmal und bis bald. Ciao.
Ciao.